Wir versuchen gerade die alte Zuhilfe von der Sammlung wieder zum Laufen kriegen. Das ist Technik. Schon interessant, wie so Techniker da rangehen.
Der ist auch hobbymäßig oder?
Der ist jetzt 75, hat angefangen als Techniker bei Zuse. Und irgendwann hat ihm das so gut gefallen, hat er sich selber eine Zuse gekauft und in den Keller gestellt und sein eigenes Rechenzentrum aufgemacht. Weiß noch jedes Kabel, wo es anfängt, wo es aufhört. Und ja, wenn ich die Taste drücke, dann muss da das und das Signal sein. Und da, nee, da falsches Signal, Karte rausgerupft, neues reingesteckt, im laufenden Betrieb. Der weiß das alles noch in- und auswendig.
Wer hat es dann wirklich in millionenfacher Ausführung damals gemacht?
Ja.
Kann nicht mehr anders als.
So, also, jetzt aber. Genau, das war so die letzte Folie. Gestern, ihr habt noch so die Erinnerung. Also, ganz kurz noch zurück. Oder gehen wir noch eine Folie weiter zurück. Also, wir holen und wenn die CPU auf den Speicher zugreifen soll, dann fragt sie über den Bus nach, wer ist dann für diese eine Speicherseite zuständig. Holt sich letztendlich einen Pointer auf diese eine Page, trägt sich den ein, falsche Richtung. Ich hole mir aus dem Bus die Info, wer fühlt sich denn für diese Adresse verantwortlich, trägt das dann ein in diese, ja, da oben in diesen Cache, oder wie man den nennen will. Guckt dann nochmal nach, ob in dem Cache jetzt was eingetragen ist und wenn ja, nein, dann machen wir ganz normal den alten Klapperatismus. Wir fragen den ersten Bus, der erste fragt seine angehängten Geräte, die angehängten Geräte, Bridges, leiten sie eventuell weiter und so weiter. Aber wenn jetzt was eingetragen ist und das sollte ab dann der Dauerzustand sein, eigentlich mache ich dann nur, ich hole mir diesen einen Pointer und schreibe über diesen einen Pointer was in die Page. Gut, dann muss ich auf den Pointer noch den Offset oben drauf addieren. Und dann war es das. Jo, haben wir auch gesehen, ein paar Kleinigkeiten muss man auch dazu basteln. Beispielsweise, dass ein Speicher, wenn er später umgemappt wird, dass er dann auch der CPU wieder sagen kann, schmeiß mal das, was du dir da oben gemerkt hast, weg. Geht im Prinzip aber alles. Das ist dann auch performancemäßig nicht mehr kritisch. Also diese Funktion hier, die sollte eigentlich. Ja, wie oft wird sie aufgerufen? Und eventuell danach nochmal, wenn Speicher irgendwie umgemappt wurde, was aber eigentlich nach Ablauf des BIOS gar nicht mehr passiert. Also wenn das Betriebssystem mal läuft, dann sind eigentlich alle Grafikkarte und das ganze Zeug richtig eingeblendet an ihren entsprechenden Stellen und danach einmal diese Info holen und ab dann ist es eigentlich nur noch Pointer holen, gucken, ob er null ist und wenn nicht, dahin schreiben oder von da lesen. Also performancemäßig geht das relativ flott. Was wir jetzt natürlich haben, wir haben natürlich auch noch unsere MMU. Da haben wir gesehen, wir müssen ja erstmal die virtuelle Adresse mit unserer MMU, das haben wir uns vor 2 Wochen mal so mal angeguckt, in eine physikalische Adresse umrechnen. Und wenn wir die physikalische Adresse wissen, dann machen wir diesen Klapperatismus und machen daraus eine, ja, Host-Adresse, was jetzt wiederum eine virtuelle Adresse vom Host ist. Und darauf letztendlich machen wir dann den Zugriff. Soll heißen, wir machen mindestens ein Lookup in unserem MMU-TLB, kriegen da die physikalische Adresse raus und machen dann noch so ein Lookup in diesem, ja, Page-Cache. Und dann wissen wir die eigentliche Adresse und schreiben dahin oder lesen von da. Jo, soll heißen, jeder Speicherzugriff sind drei Speicherzugriffe mindestens. Plus natürlich die ganzen Befehle, um das auszuführen. Soll heißen, die Maschine ist schon mal ein Faktor 3 langsamer. Punkt. Ändert nichts, ne? Mindestens. Jo, und jetzt kommt eine Idee, die man natürlich sehr schön machen kann. Ich kann es natürlich auch so machen, dass ich sage, naja, ich gucke ja in der MMU nach der physikalischen Adresse und die physikalische rechne ich nochmal um. Ich könnte es auch so machen, dass ich gleich in den TLB die schon fertig ausgeguckten reinschreibe. Das heißt, ich komme mit einer virtuellen Adresse, gucke in meinem TLB und da steht jetzt gar nicht mehr die physikalische Adresse drin, sondern gleich der Pointer, wo die simulierte Page ist. Ein Speicherzyklus gespart, dann werden aus dreien zwei, naja, 50% Performance gewinnen mit einer relativ kleinen Idee. Jo, weniger kann man sich vorstellen, das geht natürlich nicht. Also mindestens einmal so eine Adressübersetzung muss ich machen. Ohne die komme ich natürlich nicht aus. Jo, was haben wir dann? Ergebnis. Wir können uns aufbauen beliebig große Bus-Systeme mit beliebig vielen CPUs, beliebig Speicher, I/O und was wir alles so haben. Da können wir auch die Komponenten sehr schön einzeln modulieren. Braucht man jetzt nicht irgendwie, also wenn ich jetzt eine I/O-Karte modelliere, dann brauche ich nicht darauf Rücksicht zu nehmen, was für eine CPU ich habe. Die haben einfach miteinander nichts zu tun, die rufen sich nie direkt auf. Das ist beispielsweise bei QEMU ganz anders. Also der serielle Baustein, der ruft die Interrupt-Funktion von der CPU direkt auf. Der fragt gar nicht groß, ob das mehrere CPUs gibt oder welche CPU jetzt für ihn zuständig ist. Der, ja, aufrufen, fertig. Ein Kollege von mir, der will gerade in V-Maschinen Multiprozessor-Unterstützung verbessern. Der wollte jetzt gerade mal spicken gehen. Wie machen die das denn im QEMU? Die haben Unterstützung, funktioniert aber nicht. Also die richtige QEMU-Version, das kann nicht wirklich funktionieren. Ganz einfach deshalb, werden wir noch sehen, die übersetzen den Code in Host-abarbeitbaren Code. Das Dumme ist, diese so, Geschichten Compare and Swap oder Test and Set oder wie die ganzen Befehle heißen, die werden da nicht richtig übersetzt.
Das heißt, es ist nicht atomar
Es ist nicht atomar, nicht, also zu 99,999% ja, aber ne?
ist nicht sichergestellt.
Und das ist natürlich was, was man jetzt multiprozessormäßig nicht unbedingt brauchen kann, wenn so alle Schaltjahre mal irgend so ein Log verloren geht. In KVM sieht es anders aus, also die Kernel-unterstützte, Hardware-unterstützte Variante von QEMU, die übersetzt nicht, sondern die führt die Befehle selber, führt die CPU die Befehle selber aus, da funktioniert es. Und da funktionieren dann auch mehrere CPUs. Jo, also wir können komplexe Systeme aufbauen und auch sehr schön modular die ganzen Komponenten voneinander trennen. Man kann die Busse trennen, die Komponenten trennen und wenn man natürlich das Ganze schön voneinander trennt, dann kann man auch Teile sozusagen mit reinstecken in den Rechner, Teile rausnehmen. Das ist jetzt einfach, ja, rufe ich jetzt ein New für eine serielle Schnittstelle auf, dann habe ich eine, lasse ich bleiben, habe ich halt keine. Oder bei einem, wenn ich ein New für eine serielle Schnittstelle aufrufe, übergebe ich noch ein paar Parameter. Das sind dann sozusagen die Jumper oder so. Für welchen Adressraum fühlt sich das Ding zuständig? Ja, und das Ganze, wenn man das dann so macht, wie ich euch das so erzählt habe, kostet einen das eigentlich auch nichts. Also man denkt jetzt erstmal, ja, da sind doch jetzt so viele Aufrufhierarchien, den ganzen Bus da durchklappern. Ja, sieht erstmal so aus in Praxis. Nein, das kann man alles letztendlich dann die Infos über diese komplexe Busstruktur zusammenklauben. Aber danach weiß die CPU, wo sie hinlangen muss und dann flutscht das eigentlich auch. Aber nur, Naja, so wie es da drunter steht, wenn alles gecached ist. Wenn man die Callbacks da nicht cached in der CPU, könnt ihr es vergessen. Also dann ist die Performance, könnt ihr mitzählen, die einzelnen Pixel, die da gemalt werden. Jo, also das war jetzt so die Struktur, die ich aufbaue. Ja, ich sag mal die grobe Struktur. Ich kann jetzt so die einzelnen Chips getrennt voneinander modellieren. Jetzt ist noch die Frage, wie modelliere ich meine Chips? An sich könnte das jetzt erstmal eine C-Datei sein mit entsprechenden Callbacks oder Java oder C++, spielt keine Rolle. Wir werden aber noch sehen, da gibt es noch Sachen, die man verbessern kann. Der erste Punkt ist, wenn ich dann so einen, ich sag mal, so einen Baukasten zur Verfügung stellen will, ja, ich kann mir meinen Rechner, den ich gerade simulieren will, kann ich mir zusammenstecken aus den entsprechenden Komponenten. Dann merkt man, ja, man hätte meistens gern das teuerste, beste, was es gerade so gibt. So, irgend so ein, was weiß ich, 64-Bit-Rechner, da läuft natürlich ein Linux, ein Windows am schnellsten drauf. Aber kann auch sein, dass ich mal irgendwie alte Software ausprobieren will oder ja, wesentlich wahrscheinlich alte Software, dann brauche ich vielleicht nur ein Pentium oder ich will sogar nur einen 386er Prozessor haben oder noch weniger. Ich hätte also ganz gern nicht nur eine CPU, für die ich sozusagen ein New aufrufen kann, sondern ich hätte eigentlich gern so eine Auswahl. Welche CPU hätten es denn gern heute? Jo, und die Dinger sind natürlich jetzt nicht völlig unabhängig voneinander. Also wer einen 80386 kennt, naja, der Pentium ist so viel anders nicht. Intern möglicherweise, nach außen hin sieht er gar nicht so unterschiedlich aus. Also für den Programmierer, na gut, es sind ein paar so ein MMX-Erweiterungen oder so vielleicht dazugekommen, aber der ganze alte Kram, der funktioniert ja immer noch. Da ist eigentlich nur was dazugekommen. Früher gab es, nächstes Beispiel, diesen Programmable Interrupt Timer, das war ein Chip. Es gab den Programmable Interrupt Controller, das war genau ein Chip. Realtime Clock, das war genau ein Chip. Moin, moin. Heutzutage findet ihr die Chips nicht mehr wieder, sondern die Chips, also das, was früher in den einzelnen Chips drin war, sind heute Bestandteile von den Chipsets. Also da ist, was weiß ich, in der South Bridge sind die drei Dinger so fest eingebaut. Es ist nur noch ein Chip da, aber alle die ganze Funktionalität ist in dem einen drin. Ja, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen alten IBM PC nachmachen will, dann brauche ich den PIT als Chip. Und wenn ich jetzt einen neuen PC nachmachen will, dann brauche ich ein Chipset, beispielsweise eine South Bridge, wo jetzt die Dinge aber drin sind. Jetzt kann man natürlich entweder sagen, naja, machen wir doch so hier das Ding als Chip sozusagen und ich verkabel meine South Bridge und in der South Bridge verkabel ich dann eben die Einzelteile, die da drin sind. Wäre eine Möglichkeit, kommt gleich auf andere Ideen. Jo, letztes Beispiel, Netzwerkkarte, fast egal, welche Netzwerkkarte ihr euch heute kauft. Die ist sehr wahrscheinlich NE2000 kompatibel. Das war so die erste, naja, und auch ziemlich die schlechteste Netzwerkkarte, die es je gab. Aber, Moment, aus irgendeinem Grund sind sie drauf gekommen, die zu kaufen. Software hat früher praktisch immer die NE2000 unterstützt. Und vielleicht noch was anderes, aber NE2000 eigentlich immer. Und da haben die modernen Hersteller gesagt, naja, dann bauen wir mal so die Funktionalität von der NE2000 schon mal in unsere Netzwerkkarte ein. Dann geht schon mal jede Software und wir bauen noch ein bisschen was dazu. Dann geht, wer den richtigen Treiber hat, der kann dann auch schnell Netzwerkpäckchen empfangen und verschicken. Jo, das andere, wir haben schon gesehen, wir haben beispielsweise Speicherchips. Aber ein Speicherchip, naja, wer baut heutzutage ein Speicherchip ein? Kein Mensch. Sondern wir bauen Speicherriegel ein und die Speicherriegel heißt, da sind normalerweise, ja, kommt jetzt auf den Speicherriegel drauf an, 8, 16, 32 Chips drauf. Aber sind alle gleich. ROM entsprechend. PC ist halt ein 32-Bit-Bus, haben wir gesehen. Also müssten das eigentlich auch 32-Bit-ROM-Bausteine sein. Die kann man aber nicht kaufen. Es gibt immer bloß 8-Bit-Breite. Naja, bauen wir halt vier Stück nebeneinander. Dann haben wir halt unseren 32-Bit-Bus. Da sieht man jetzt, es kommen Teile immer wieder vor. Man braucht es an einer Stelle mal so, man braucht es an einer anderen Stelle mal so. Die Frage, wie modelliert man das? Copy und Paste. Copy und Paste heißt, ich baue mir Fehler ein, das ist so. Die andere Variante ist, da zeige ich euch ein bisschen was, wie man das sozusagen zusammenkleben kann, wie man es gerade braucht. Wir unterscheiden da einfach vier verschiedene Levels sozusagen. Sogenannte Architecture, Architektur auf Deutsch, beziehungsweise ein Chip und eine Komponente und gegebenenfalls noch das ganze System. Jo, Architektur sage ich, also im Folgenden immer, das ist so ein bisschen angelehnt an das, was VHDL so sagt. Wer VHDL kennt, Architecture, das ist so ein Ding, was ich als ein Teil modelliere. Und diese Teile, verschiedene Architectures kann man dann zusammenkleben, irgendwie zu einem Gesamtsystem. Jo, Chip nenne ich das, naja, was ihr wahrscheinlich auch Chip nennt, das Ding, was man so in die Hand nehmen kann, irgendein schwarzes Kästchen mit ein paar Beinchen dran. Komponente, da sage ich immer, das ist was, was ich so im PC-Laden um die Ecke kaufen kann. Grafikkarte, Netzteil, Gehäuse, Motherboard, CPU, also die Einzelteile, die ich mir da kaufen kann. Ja, und System, gut, das ist dann der ganze PC oder möglicherweise sogar mehrere PCs. Jo, wie unterscheiden wir das Ganze? Also man könnte natürlich sagen, ich bastel mir eine Architecture, eine Architektur und klebe die in einen Chip und dann ist mein Chip fertig. Andersrum gefragt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den zweien? Und da sage ich, ein Chip, haben wir vorhin gesehen, den instanziere ich ja mit so einem New-Aufruf und gebe ihm irgendwie Parameter mit. Da kann er sich irgendwie konfigurieren. Bei einer Architecture sagen wir immer, das ist mal, Entschuldigung, stimmt nicht. Chip an sich ist erstmal schon mal was nicht konfigurierbares. Ne, wenn ihr im Laden irgendwie, was weiß ich, beim Elektronikladen um die Ecke was einkauft, dann kriegt ihr einen Chip und wenn ihr die richtige Nummer habt, dann kriegt ihr immer den gleichen Chip. Die Dinger sind 1 zu 1 gleich. Dementsprechend sind jetzt die Teile von einem Chip auch nicht konfigurierbar. Macht dann keinen Sinn mehr. Innerhalb eines Chips bestehen jetzt bei uns normalerweise mindestens durch eine, aber im Allgemeinen mehrere Architectures. Also beispielsweise die South Bridge ist ein Chip, enthält den Interrupt-Controller, den Intervall-Timer, Real-Time-Clock und noch ein paar mehr. Also die ganzen Architectures. Welche Architectures jetzt in der South Bridge drin sind, das ist zur Kompilierzeit bekannt. Das ändert sich nachträglich nicht. Wenn ich sage, ich will von Intel die South Bridge 82371 AB, dann ist das genau die eine und die hat einen Interrupt-Controller, die hat einen Timer und so weiter. Jo, wenn das zum Compile-Zeit bekannt ist, dann kann ich natürlich den Kram gegebenenfalls auch zur Compile-Zeit schon irgendwie zusammenkleben. Da wird nachträglich ja nichts mehr umkonfiguriert. Und was man sich relativ leicht vorstellen kann, also die Anzahl der Architectures, die ich jetzt in einen Chip reinklebe, die ist relativ begrenzt. Also ich klebe da jetzt nicht 1000 Teile zusammen. Also typisch, also der größte Chip sozusagen im Sinne Anzahl von Architectures ist, glaube ich, immer die South Bridge. Da sind so das ganze Legacy-Zeugs, das ist alles darin verheiratet. Jo, und wenn es wenig Architectures sind, sind es natürlich auch logischerweise wenig Busse. Jo, jetzt klebe ich sozusagen, wenn ich eine Komponente baue, das, was man im Laden kaufen kann, dann muss ich praktisch mehrere Chips da irgendwie reinbauen. Auch hier sind natürlich die Chips, die Busse zur Compile-Zeit bekannt. Allerdings, ich habe euch das gezeigt, das Motherboard von VMachine, das war so ein riesen Schaltplan mit, ne, ganz vielen Signalen, ganz vielen Bauteilen drauf. Also das ufert schon ganz schön aus. Allerdings, sie sind noch, also ich weiß, da sind, was weiß ich, ein paar Sockel drauf, da sind ein paar Chips drauf, da sind ein paar, das ist letztendlich alles bekannt, aber eine riesengroße Anzahl davon. Ja, die Chips selber sind jetzt nicht umkonfigurierbar, die Komponente an sich, also, ja, stimmt. Also umkonfigurierbar im Sinne von, ich kann jetzt nicht die Chips unterschiedlich verdrahten. Das, ne, Motherboard, wenn ich es kaufe, dann habe ich die Verdrahtung fest, also die Komponenten sind auf eine bestimmte Art verdrahtet. Allerdings kann ich natürlich das Motherboard, was weiß ich, da kann ich noch ein paar Jumper oder so umstellen. Das geht eventuell. Ja, und jetzt baue ich aus meinen Komponenten mein System zusammen. Da muss ich sagen, das System ist konfigurierbar, jetzt auch in dem Sinne, dass ich Komponenten dazunehmen kann. Ich kann Komponenten weglassen. Kann, wenn ich will, eine Platte einbauen. Ich kann es auch sein lassen. Ich kann auch fünf einbauen. Je nachdem. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, welche Komponenten mein System zur Simulationszeit haben soll. Das weiß ich nicht. Dementsprechend weiß ich natürlich auch nicht, welche Busse zur Verfügung stehen. Ja, und wenn ich nicht weiß, wie viele es sind, dann muss ich davon ausgehen, es können auch sehr viele sein. Jo, fangen wir mal mit den Chips an. Ah, ich habe gesagt, Chips nicht unkonfigurierbar. Die kaufe ich immer, wenn ich einen Namen weiß, kriege ich immer den gleichen Chip. Anzahl Architectures, Busse und so bekannt. Soll heißen, ja, die Architectures, die da drin sind, die können sich eigentlich alle gegenseitig aufrufen. Und zwar jetzt aufrufen, nicht im Sinne von Callback, sondern im Sinne von einfach C-Funktion aufrufen. Fertig. Ich brauche da jetzt nicht irgendein Verrenken, sondern ich weiß ja, welche Komponenten in meinem Chip drin sind. Und dann können die sich auch gegenseitig aufrufen. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt mehrere Architectures habe, wie mache ich das? Mit diesem Zusammenkleben. Sie wissen ja, also die Architectures an sich wissen ja nicht, welche anderen Architectures drin sind. Gut, was machen wir? Zum Beispiel, wir haben hier im Beispiel kleben wir einen Chip zusammen, der kennt ja, eine Architecture A und eine Architecture B soll da rein. Und B ruft irgendwie eine Funktion auf. Soll heißen, die Funktion setzt sozusagen eine Leitung, sagen wir mal, von 0 nach 1. Und an der Leitung dran hängt jetzt die Architecture. Also müsste eigentlich von der Architecture sozusagen die Eingangsfunktion sagen, ja, hier, Eingang hat sich geändert. Wie kann ich jetzt von da eine Funktion aufrufen, wenn ich das per se erstmal nicht kenne? Und da ist die Idee, dass ich sage, ja, wenn B die Funktion aufruft, dann soll das in A die Funktion aufrufen. Und das schreibe ich einfach als Inline C Statement dazwischen. Ja. Dann kann, wenn hier irgendwo drin vorkommt, was weiß ich, setze auf Ausgang auf Wert 1. Das wird dann hier oben gemacht. Das setzt jetzt dann aber den Eingang von A auf 1 und der kann es dann machen. Dadurch, dass es eine Inline-Funktion ist, passiert da eigentlich in dem Falle jetzt gar nichts. Ich klebe praktisch da, wo hier unten B-Funk drin steht, das rein. Also der Bauteil hier direkt da oben eine Funktion auf. Und mit diesen ganzen Inline-Funktionen, die ich dazwischen schreiben kann, kann ich praktisch kreuz und quer diese Architectures sich gegenseitig steuern lassen. Und Gott, keine Performance. Andersrum ausgedrückt, die Performance innerhalb eines Chips ist dann optimal, also das, was C halt hergibt. Jo, jetzt sollen wir, also jetzt haben wir unsere Chips, jetzt sollen wir aus den Chips, sagen wir mal, ein Motherboard zusammenbauen. Das haben wir mal probiert, im Prinzip mit der gleichen Art und Weise, weil Motherboard ist ja bekannt, das ändert sich nicht. Die Chips haben wir auch zusammengeklebt. Jetzt könnten wir ja eigentlich auch, also die Chips haben wir aus den Architectures zusammengeklebt. Jetzt könnte man nach gleichem Muster das Motherboard aus den Chips zusammenkleben. An sich wird es gehen, aber das sind so viele Funktionen. Irgendwann habe ich sogar mal ein kleines Tool geschrieben, was nichts anderes macht, als sich den Schaltplan anzugucken. Entsprechend Code zu generieren mit Include Chip 1, Include Chip 2, Include Chip 3 und diese ganzen Inline-Dinger hingeschrieben, wer da wen aufruft. Ja, dann habe ich gedacht, der C-Compiler ist kaputt. Wir haben es nicht mehr kompiliert gekriegt. Der Quellcode war einfach dann, ich weiß gar nicht mehr, 200 Megabyte groß. Ne? Die ganzen Chips, die drauf sind, das ist einfach ein Haufen Zeugs. Es waren Tausende von Inline-Aufrufen. Zehntausende, weiß nicht, gigantische Zahl, man konnte sich nicht mal mehr angucken, richtig. Ja, und dann haben wir einfach da gestanden und nach Stunden ist dann nichts mehr rausgekommen. Es ist bei uns sogar schon so, allein die Chips, also die South Bridge, da kompiliert er schon mehrere Minuten dran rum, bis er das alles geinline optimiert und so hat. Das ist viel Zeugs. Das geht einfach schlicht für größere Strukturen, also in unserem Fall Motherboard, geht das nicht mehr. Jo, was machen wir da? Da machen wir im Prinzip das, was ich euch gestern und heute am Anfang erzählt habe. Naja, wir machen einfach unsere Busstruktur. Busstruktur heißt, ja, wir schicken die ganzen Infos, Infoaufrufe über unsere Busstruktur. Die Callbacks werden zurücktransportiert. Und wenn wir das machen, heißt es eigentlich, dass unser Motherboard boah, gar nicht mehr gebraucht wird. Fast. Naja, die Komponenten, die in der South Bridge drinstecken, natürlich schon. Aber eigentlich im Wesentlichen gehen die ganzen In-Out-Load-Store-Befehle, die gehen natürlich an die PCI-Steckkarten. Die gehören aber gar nicht zum Motherboard. Load Store geht an den Speicher. Der Speicher ist aber ja nicht das Motherboard, sondern wird vom Motherboard über die ganzen Busse zum Speicher weitergeleitet. Also die ganzen Infoaufrufe, die gehen übers Motherboard, über die Sockel an die entsprechenden Karten und die entsprechenden Karten schicken ihre Callbacks sozusagen übers Motherboard an die CPU zurück und ab dann reden CPU und PCI-Steckkarte direkt miteinander, Motherboard wird gar nicht mehr gefragt. Jo, also von daher ist eigentlich das Motherboard selber, also die ganzen Verbindungen sind unkritisch. Interessant ist eventuell noch die South Bridge. Gut, und die South Bridge ist halt sozusagen wie eine Steckkarte, ist eine Komponente, die gegebenenfalls auch ihre Callbacks an die CPU zurückliefert. Wenn die CPU einmal fragt, wer fühlt sich denn für die Uhr zuständig, dann meldet sich die South Bridge mit, ja, hier habe ich ein Callback. Und ab dann fragt die CPU immer direkt in der South Bridge die included Architecture namens Uhrenchip so und so und kann da direkt die Funktion aufrufen. Jo, das nochmal, ne? Gut, da müsste man jetzt, also ich habe es euch ja mal gezeigt, dieses Motherboard im Prinzip aufrufen über ein ja, New Chip sowieso, New Chip South Bridge, New Chip North Bridge, New Chip BIOS, New Chip Keyboard Controller, New Super I/O Chip und so weiter. Und müsste jetzt, wenn die instanziert, ja, wenn sie instanziert sind, die einzelnen Komponenten, dann muss man sie nochmal sich verbinden lassen mit den einzelnen Bussen. Kann man sich vorstellen, wie viele Busse das hier sind, ne? Oder ja, also wie viele Leitungen. Soll heißen, dieser Chip hier muss sich verbinden mit, ja, was sind das hier, geschätzten, keine Ahnung, 70 Leitungen. Connecte dich an Leitung sowieso, connecte dich an Leitung sowieso, connecte dich, connecte dich, connecte dich. Ja, warum sind so viele? Naja, beispielsweise sind schon mal 16 Leitungen für die ganzen Interrupts. Alle Steckkarten, die ich reinstecken kann, liefern ihre Interrupts an die South Bridge. Und an alle 16 muss ich mich halt mal connecten. PCI-Bus liefert noch 4 Interrupts. Was hängt noch dran? Naja, hier die ganzen anderen Chips. Also die South Bridge, so Größenordnung, ich sag mal einfach mal an 50 Busse, Signale muss sie sich connecten. Das haben wir erstmal händisch hingeschrieben. Das hat nicht wirklich funktioniert. Das sind einfach viel zu viel. Irgendwo Copy und Paste, irgendeine Leitung hat man vergessen. Wenn man dann nachträglich noch merkt, ach, ich möchte ein anderes Motherboard haben, dann macht man den ganzen Kram nochmal und man braucht da hunderte von Namen für die ganzen Signalleitungen. Ja, gut, was wir gemacht haben, wir haben letztendlich das Bildchen gemalt und ein kleines Tool, was jetzt aus dem Bildchen letztendlich dann C-Code macht. Und der C-Code ruft dann halt ein New für die Dinge auf und dass die sich dann miteinander verbinden können. Jo, gut, jetzt haben wir noch als letztes, jetzt haben wir die einzelnen Komponenten, Motherboard, Netzwerkkarte, wie soll das heißen. Daraus stecken wir jetzt unser System zusammen. Da wissen wir jetzt aber natürlich überhaupt nicht letztendlich, was für New wir da aufrufen müssen. Müssen wir jetzt ein New NE2000 oder ein New EE Pro 100 aufrufen? Welche Netzwerkkarte hätten wir dann gern? Also das ist jetzt ein Problem. Wir wissen gar nicht, welche Busse wir brauchen. Wir wissen nicht, welche Komponenten wir brauchen und wie viele davon. Zur Compile-Zeit nichts da. Wir müssen einfach in dem Moment, wo wir das System starten, letztendlich ja, das New und sozusagen ausgucken. If konfiguriert NE2000, dann New NE2000. Wenn konfiguriert E100, dann ruf ein New für eine E100 auf. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie man dieses konfiguriert macht. QEMU zum Beispiel macht da fast nichts. Das kann man einstellen: Speichergröße, Anzahl der Platten, das war es so ungefähr. Die meisten machen es so, VMware ist auch nicht viel besser. Man kann es aber natürlich so machen, und das ist jetzt unser Weg. Wir gestatten das mit V-Maschinen. Der User kann eine VHDL-Datei angeben. Und in der VHDL-Datei kann man diese ganzen Komponenten benutzen: Motherboard, CPU, Speicher und so weiter. Und kann dann einfach so wie im PC-Laden das Ganze miteinander irgendwie zusammenstecken. Da braucht man halt einen kleinen Parser, der jetzt VHDL, naja, so ein simples VHDL sich angucken kann und dann entsprechend diese ganzen New-Geschichten da aufrufen kann. Da kann man sich die passende Karte in den Rechner stecken. Ne? Wenn ich für die. Wir haben es insofern noch ein bisschen weitergetrieben. Ein Kollege von mir macht gerade seine Doktorarbeit drüber. Man kann jetzt natürlich auch Komponenten selber in VHDL beschreiben. Dann kann ich C-Komponenten mit VHDL-modellierten Komponenten zusammenbasteln. Und dann so die Idee, kann ich mit V-Maschinen in VHDL meine Hardware beschreiben, eine neue Netzwerkkarte. Und das System kann ich booten. Und kann jetzt in dem System Linux laufen lassen und kann jetzt für Linux einen Treiber für diese neue Netzwerkkarte entwickeln. Das wäre natürlich, funktioniert noch nicht ganz. Kollege muss noch arbeiten. Also von der Idee her ist das natürlich genau das, was man will. Man möchte eigentlich erstmal VHDL die Karte beschreiben und in C oder so den Treiber für Linux, für Windows, für was weiß ich. Und dann testet man und dann geht es nicht. Dann macht man es nochmal besser und testet und tut und macht und irgendwann funktioniert. Ja, und dann sage ich VHDL, hier E-Techniker, mach mir mal einen Chip draus. Und C-Datei habe ich, okay, durch den Compiler jagen. Dann haben wir auch eine DVD für Linux und eine DVD für Windows und kann dann entsprechend den Treiber nachinstallieren.
Nicht so Hardware-Testmaschinen schon zum Prozessor, zum Standard und sowas. Das ist schon eine spezielle
Es gibt nichts, wo du wirklich irgendwie ein Linux, ein Windows und so drauf booten könntest. Das ist immer das Problem. Es gibt zwar so, natürlich kannst du irgendwie eine PCI-Steckkarte sozusagen modellieren in VHDL und du kannst jetzt den Bus, den PCI-Bus, den kannst du irgendwie nachmachen.
ich habe jetzt gemeint, Hardware, dass es da schon irgendwelche Spezialunterrichtungen gibt, dass du einen Prozessor emulieren kannst oder ja, dann mal einen Prozessor prototypmäßig oder sowas.
Nö. So, die Gesamtheit, die kriegt man nicht. Man kann immer Teile ausprobieren. Also, was weiß ich, den PCI-Bus, den kann ich nachmachen. Man kann sozusagen Load und Store, was macht ein Load und Store, ein In, ein Out, was macht das auf dem PCI-Bus? Man kann damit meine Netzwerkkarte stimulieren und kann gucken, ob sie richtig reagiert. Ob jetzt aber das Linux mit dem klarkommt, was die Netzwerkkarte da an Speicher schreibt, hat damit noch nichts zu tun. Und naja, Windows und wie sie alle heißen, wenn ich dann viele Treiber entwickeln will, dann fehlt mir einfach die ganze Seite.
Wie machen das also größere Hardwarefirmen momentan, wenn sie so eine Karte entwickeln mit der Treiberentwicklung? Also verwenden die alle Online-Schulen oder ich meine, das wäre,
Nee,
die werden ja das kaum,
geht ja auch noch nicht.
ja, eben, die werden, aber die werden ja kaum einen Chip komplett fertigstellen oder schon. Also,
Der wird fertiggestellt, ja.
okay.
Es gibt so Prototypkarten, das sind so, da sind beispielsweise FPGAs oder sowas drauf. Die kannst du dann programmieren mit irgendeiner Art VHDL. Und die tun dann vielleicht das, was du willst. Und wenn ja, dann kannst du das, was du vorher mit VHDL auf die Karte programmiert hast, kannst du hinterher nehmen und daraus einen Chip fertigen lassen. Das funktioniert, solange die Steckkarte klein genug ist. Solange das halt in so ein FPGA reinpasst. Wenn du natürlich eine Steckkarte,
Jetzt so
eine
eine
neue
Grafikkarte oder
entwickeln
so.
willst, Grafikkarte, hoffnungslos.
Also das heißt, die muss ich erstmal komplett fertigen lassen und dann kann ich mal schauen, dass ich den Treiber.
Ja.
Und da haben wir dann irgendwie riesigen FPGA-Boards für solche Sachen.
Die sind zu groß, das geht nicht. Eventuell kann man natürlich so machen, so abspecken, was weiß ich, in meiner Grafikkarte. Ich habe dann nicht 256 Shader, sondern ich habe dann nur vier. Die kriege ich vielleicht in so ein FPGA mit rein.
Tut zwar nach außen hin so, als ob ich alles hätte, aber habe intern nur einen Teil, den ich dann tatsächlich auch benutzen
Sowas
darf.
könnte dann vielleicht gehen. Und hinterher ändere ich im Treiber dann die vier um in den 256 und hoffe, dass dann alles geht. Nicht, also es hat schon seine Gründe, warum die Treiber fast alle immer kaputt sind am Anfang. Ne? Es dauert eine Weile, bis man die Hardware kriegt. Ja, und dann haben die Firmen viel Geld investiert und jetzt muss aber auch Geld wieder reinkommen. Wir haben doch jetzt einen Chip, also verkaufen wir den. Na, der Treiber existiert noch nicht, aber wir verkaufen schon mal mit der sonst wie Version und dann liefert man halt so die geupdatete Version eine Woche später nach und dann nach 3 Wochen nochmal eine Version und nach 5 Wochen nochmal eine und irgendwann so nach ein paar Jahren funktioniert es dann auch wirklich.
Auch schon irgendwie komplett Desaster, wo wir dann wieder einen Rückzieher machen mussten, weil das von der Hardware nicht hingehauen hat. Ist dann ein grundsätzlicher Fehler. Ja, geht ja nicht.
Haben natürlich den Chip fertigen lassen und an einen rudimentären Treiber, der irgendwie so leidlich tut. Also so ein bisschen getestet ist natürlich die Karte. Und so wird es auch ausgeliefert. Und dann, wenn man nachträglich merkt, mit einem bisschen Änderungen kann man auch Performance rausholen, mit einem bisschen Änderungen sind die Deadlocks auch weg. Das kann man natürlich nachträglich dann noch machen.
Letztendlich kann man ja die Treiberschnittstelle eigentlich nie vernünftig testen. Also ich meine, weil die Hardware ist ja dann irgendwie fertig, dann entwickelt man den Treiber und dann kann man ja nichts mehr an der Schnittstelle ändern, weil die Hardware wird man ja dann kaum nochmal neu bauen lassen, sondern das ist ja dann quasi fix vorgegeben.
Das ist dann die, die ein halbes Jahr später verkauft wird, wo man dann schlauer geworden ist und gemerkt hat, oh, da fehlt uns noch ein Register, das hätten
Was
wir ganz
verkaufst
gern.
du denn als dieser tolle Fortschritt dann
Und
so
was wird dann halt für teures Geld ein halbes Jahr später verkauft? Genau.
Wir haben uns noch hingesetzt und haben wahnsinnig viel verbessert. Jetzt ist sie richtig schnell.
Hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, aber. Jo. Also das ist die Möglichkeit, die man dann hat, ne? Also man kann das System letztendlich dann zur Laufzeit wirklich zusammenkleben. Und das macht dann auch nichts, also performancemäßig, ob ich das vorzeitig zusammenklebe oder nachträglich zusammenstecke, macht nichts aus. Ich gehe über die Busstruktur, hole mir meine Callback-Pointer und wenn ich die habe, dann flutscht es eh. Jo, also das waren Architekturen, Chips, Komponenten und so weiter. Und dann kann man sich vorstellen, es gibt jetzt unendlich Möglichkeiten, das Ganze alles zusammenzukleben. Was wir bei V-Maschinen gemacht haben, wir haben jetzt praktisch einen riesen Baukasten. Erstmal angefangen mit Architectures, da sind so Sachen eben wie Uhrenchip, Interrupt-Controller und so drin, die kann ich dann zusammenkleben zu verschiedenen Chips. Da haben wir dann verschiedene Chipsets. Die Chips benutzen wir dann, verschiedene Komponenten zusammenzubauen. Wir haben dementsprechend verschiedene Motherboards. So, und aus dem ganzen Sammelsurium können wir dann zusammen basteln. Da kann der User, der sich V-Maschinen runterlädt, kann sich dann sein System zusammen definieren. Er hätte heute ganz gern einen alten IBM PC oder nee, heute brauche ich mal zwei AMD 64 PCs und die koppel ich über zwei verschiedene Netzwerkkarten. Das ist dann völlig wurscht, völlig frei wählbar. Jo, also das von die drei Teile, die machen sozusagen bei uns die V-Maschinen-Entwickler. Das kann jetzt jemand zu Hause normal nicht machen. Es sei denn, er holt sich die Sourcen und, ne? Aber hier das System zusammenstellen, das kann jeder frei zu Hause machen, wie er lustig ist.
Also dass man jetzt quasi Komponenten gleich mit VDL simuliert, das geht ja irgendwie noch nicht, also das macht er jetzt gerade. Aber man kann jetzt quasi, also die Komponenten, das heißt, es sind momentan wahrscheinlich noch in C ganz normal geschrieben und nicht so nur die, also nur wie die untereinander verbunden sind mit VDL
Genau.
einspezifiziert.
Jo. Das waren Komponenten und so. Jetzt wisst ihr prinzipiell, wie man das Ganze zusammenbauen kann. In dem Beispiel, was ich euch verteilt habe, also die Sourcen, die ihr von uns kriegt, wenn ihr dann selber so eine CPU bauen wollt. Da ist das natürlich jetzt nicht so kompliziert gemacht. Du hast ja mindestens schon mal reingeguckt. Da ist es so nach dem alten Schema gemacht. Da steht halt in der C-Datei drin, ich instanziere mir eine CPU, ich instanziere mir einen Bus, ich instanziere mir meinen RAM und fertig. Da ist dann nichts konfiguriert. Gut, in dem Fall brauchst du auch nicht, das soll halt genau dieser eine simple PC sein, aber macht an sich nichts aus. Also die gleichen Mechanismen braucht man auch, um es hinterher konfigurierbar zu machen. Jo, das gibt Leute, die haben das so gemacht. So oder so ähnlich. Wer von euch kennt Box? Das ist. Mal gehört, ja, ist auch. Das nutzt, glaube ich, kaum noch jemand. Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich der Vorläufer von QEMU. Also daraus ist QEMU letztendlich mal entstanden. Jo, was wird da simuliert in dem Projekt? Das ist letztendlich ein einzelner PC mit einem i386 drin, beziehungsweise irgendwann hat noch jemand eine Erweiterung gebastelt, also AMD 64 geht inzwischen auch. Und dazu passend die typische PC-Hardware, was weiß ich, eine IDE-Platte und ein Monitor, Tastatur, was man halt so braucht. Jo, die machen es so, also mit allem, was ihr bisher gelernt habt, müsstet ihr Box nachprogrammieren können. Also mehr an Wissen ist da eigentlich nicht drin. Instruktion holen, wir gucken, welche ist das, ausführen und beim Ausführen halt mit einer Load-Instruktion, naja, Busse abklappern und entsprechend machen. Jo, wer will, kann es ausprobieren. Da gibt es eine Website. Das Schöne an dem Ding ist, wenn man es so macht, so ähnlich wie bei dem C64-Simulator, das ist pur in C geschrieben. Das kann man im Prinzip überall kompilieren, überall laufen lassen. Also jetzt könnt ihr auch auf einer Spark-Workstation einen PC nachmachen, ohne irgendwelche Probleme. Das Schöne ist, das Ding simuliert deterministisch. Soll heißen, wenn ihr den Rechner bootet, dann kommt auch immer das Gleiche raus. Was gerade beim Betriebssystem entwickeln zum Beispiel ganz neckisch ist. Wenn das Ding einen Fehler hat, dann rumpst es immer an der gleichen Stelle. Okay, wenn ich natürlich nicht deterministisch, ja, klar. Aber gerade jetzt so beim Betriebssystem, interessant wird es eigentlich in dem Moment, wo das Betriebssystem bootet. Wenn es denn mal läuft, dann sind 99,999% aller Probleme eh schon weg. Interessant ist, was weiß ich, wenn beim Programmieren der MMU irgendwas vergurkt ist, dann bootet er halt nicht einmal. Dann habe ich aber auch keinen Debugger, ich kann nicht reingucken und gar nichts. Und wenn ich das Ding mit Box laufen lasse, das Schöne ist, das Ding hat auch einen eingebauten Debugger. Dann kann ich praktisch die CPU wirklich jede Instruktion Schritt für Schritt mal durchsteppen oder ich kann mal sagen, jetzt lauf mal bis zum nächsten Return oder überspring mal die nächste Funktion. Also im Prinzip alles, was der GDB kann, kann ich da mit dem Box-Ding auch machen. Dann kann ich mal gucken, wo ist jetzt die MMU-Programmierung falsch. Man kann praktisch das Betriebssystem zum Booten bringen. Soweit ich weiß, nur ein. Also
Weil ich halt
Projekt.
dann wird es ja dann auch halt unter Umständen deterministisch werden.
Also ich gehe mal sehr davon aus, dass die nur mit einer Host-CPU arbeiten. Die eventuell, das weiß ich jetzt nicht, habe länger nicht mehr reingeguckt. Also das könnte man natürlich machen, so machen wir es in Farm Machine auch. Wir nehmen eine Host-CPU und die simuliert immer einen Step von der einen CPU, einen Step von der zweiten, einen Step von der dritten, einen Step von der vierten und dann fangen wir vorne wieder an. Das ist natürlich auch deterministisch. Jetzt mehrere Host-CPUs zu verwenden, um mehrere virtuelle CPUs nachzubilden, da ist ein anderer Kollege dabei, der schützt im Moment ganz mächtig. Eine Stelle haben wir im Moment da. Brauchen wir noch eine schlaue Eingebung? Da fehlt noch so mehr die Idee. Jo, also wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Tool braucht, Betriebssystem debuggen, feine Sache. Wobei jetzt QEMU die meisten Features bei sich mit eingebaut hat, also QEMU kann man im Prinzip genauso sagen. Das Problem an dem Ding ist, Instruktion holen, Instruktion ausführen, 593 Flex berechnen. Dauert ewig und 3 Tage. Also ich weiß nicht, wie schnell Box ist, ich habe es nicht ausgemessen, aber so ein Faktor 20 langsamer als das Original bestimmt. Das ist natürlich gegebenenfalls, okay, wenn man nur das Betriebssystem mal booten will und mal gucken, ob es hochbootet, dann ist das kein Problem. Also ich möchte es euch jetzt mal nicht empfehlen, was weiß ich, um damit Windows zu booten, um in Windows mit einem Word-Dokument rumzumachen. Da könnt ihr dann klicken und Kaffee trinken gehen und wenn ihr wiederkommt, dann steht die Maus da, wo ihr hingeklickt habt. Also das ist dafür nicht zu gebrauchen. Jo, das klang gestern schon so ein bisschen an. Gut, gestern habe ich es für QEMU erzählt. Beispielsweise kann man bei QEMU nicht einstellen die Bootreihenfolge, sondern jetzt erst von Floppy booten und dann von CD-ROM und dann von Platte oder umgekehrt. Was letztendlich daran lag, gestern habe ich euch das Bildchen gemalt, 64 Kilobyte war reserviert fürs BIOS. Da passt einfach kein Setup-Programm rein. Punkt. Wenn man da ein Setup-Programm reinhaben wollte, dann müsste man diese Geschichten machen. Ich kopiere mein BIOS von den oberen Adressbereichen in die unteren Bereiche. Und je nachdem, ob der User ein F2 oder Delete oder so tippt, kopiere ich das Setup-Programm oder ich kopiere das Boot-Programm oder ich kopiere, ne, damit das da reinpasst. Das haben sie halt nicht gemacht. Also diese ganze Kopiererei, die fehlt, weil sie nämlich dieses ganze Memory Mapping nicht gemacht haben. Muss man nicht notwendigerweise machen, so ein IBM PC hat das früher auch nicht gemacht. Aber sie haben dann bloß diese 64K und die 64K reichen halt nicht für alles. Also jedenfalls nicht für alles, was so ein echter PC heute hat. Also da ist alles drin, was man braucht, um zu booten. Logisch, also ein Windows, Linux und so kann man von booten und das läuft dann auch. Ich kann aber nichts einstellen an dem Ding. Ich habe kein ACPI, also irgendwie so, wenn ich diesen virtuellen ACPI-Taster tippe, ja gut, den gibt es in dem Falle schon gar nicht. Also ich kann jetzt nicht in Sleep-Modus oder irgend sowas runterfahren. Ja, die GUI ist, finde ich, ein bisschen, naja, gelinde gesagt, rudimentär. Es ist letztendlich ein Fenster und ich kann irgendwie in der Konsole, von der aus ich das Window von Box gestartet habe, in der Konsole kann ich noch Kommandos tippen, zum Beispiel um die Floppy auszuwerfen und solche Sachen. Also da gibt es jetzt keinen Button so Floppy auswerfen oder irgend sowas, sondern irgendwelche Kommandos, das ist ein bisschen, naja. Jo, und das Ding ist eingeschränkt konfigurierbar, also naja, im Prinzip das, was ich euch gerade gezeigt habe, ich kann mir die CPU auswählen, ich kann die Größe Speichers angeben, ich kann glaube ich noch angeben, wie viele Platten und wie groß die Platten sein sollen und das war's dann. Also jetzt auch mehrere CPUs oder mehrere Speicherbänke oder andere Art von Verkabelung. Ich hänge die IDE-Platte nicht an die North Bridge, sondern an die South Bridge oder so. Das gibt es alles nicht. Also wer einfach einen Standard-PC braucht, funktioniert gut. Wenn ihr irgendwelche Besonderheiten wollt, dann geht halt nicht. Jo, jetzt wollte ich euch das eigentlich zeigen. Habe es vorhin einmal kurz ausprobiert und ja, ich habe wahrscheinlich einmal zu oft geupdatet. Im Moment geht es gerade nicht. Ich hatte jetzt allerdings keine Zeit mehr, das zu kontrollieren. Warum nicht? Ich zeige es euch nochmal irgendwann, wenn ich es mal wieder zum Laufen habe. Vielleicht nächste Stunde. Jo. Jo. Erstmal bis dahin. Gibt es bis dahin Fragen? Bisher war das, sage ich mal. Da hinten ist das Ziel, das ist der Weg, geradeaus. So macht man es halt, kein Problem. Das Problem, was jetzt allerdings auch gerade schon anklang, der erste Punkt, das ist einfach alles Schnarchzapfen langsam. Ja, also ein Faktor 20 langsamer als das Original, das ist, ja, wenn man ein Word bearbeiten will, irgendeine Word-Datei, das geht einfach nicht. Jo, und das, was wir jetzt machen wollen, im ersten Teil, also gibt es zwei Teile von, wie man da oben sieht. Wir wollen jetzt einfach mal versuchen, den Code, den wir da eigentlich gleich ausführen sollen, uns doch mal genauer anzuschauen und irgendwie durch die Mangel zu drehen. Also nicht Instruktion holen, drüber nachdenken, machen, nächste Instruktion holen, sondern irgendwie mal genauer drüber und nachdenken, wie könnte man das besser machen. Das Erste, was man sich jetzt mal überlegt, ist, was macht denn so ein Befehl eigentlich? Und das Verblüffende ist, da oben, ich habe hier mal so ein Beispiel hingeschrieben, addiere Longwert EAX zum Inhalt der Speicherzelle adressiert mit 4 ESP. Ja, hätte ich das euch gefragt, einfach mal so, dann hättet ihr gesagt, naja, das Ding addiert den Wert, der in EAX steht, zu der Speicherzelle. Ich zähle euch jetzt mal auf, was noch alles passiert. Also das Erste ist, wir müssen erstmal gucken, ob überhaupt Strom da ist. Wenn kein Strom, dann auch kein Befehl. Zweiter Punkt, wir müssen erstmal gucken, bevor wir mit dem anfangen, ob nicht vielleicht der letzte Befehl eine Exception ausgelöst hat. Wenn ja, dann fangen wir nämlich nicht den an, sondern machen erstmal Exception-Behandlung vom anderen. Bevor wir den anfangen, schauen wir doch erstmal, ob nicht vielleicht jemand diese ACPI-Taste gedrückt hat. Wenn ja, dann gehen wir nämlich in diesen System Management-Modus. Wenn das auch nicht, na, dann gucken wir mal, ob stattdessen ein normaler Interrupt da ist. Was weiß ich, Platte hat gerade einen Block gefunden. Wenn das auch nicht, dann gucken wir mal, naja, das ist vielleicht der nächste Befehl, aber der letzte war vielleicht ein Haltbefehl, dann machen wir den auch nicht. Ne? Also das sind schon mal fünf Abfragen. Wollen wir überhaupt?
Steht die Reihenfolge dabei?
Ja.
Das heißt, in dem Fall könnte der Zustand vielleicht wieder deaktiviert werden, oder?
Gut, Test, ob Strom da ist. Ne, muss das erste sein, weil alles andere funktioniert nur mit Strom. Exception muss ich vor den Interrupts abfragen. Warum? Ja, Exception heißt ja normalerweise, der Debugger wird irgendwie aufgerufen. Und wenn der Debugger aufgerufen wird, dann möchte ich eigentlich wissen, welche Instruktion die Exception ausgelöst hat. Wenn ich aber jetzt vorher anfange, hier irgendwie Interrupt zu bearbeiten, dann ist mein Instruction Pointer natürlich völlig woanders. Also erstmal Exceptions vor Interrupts. Ja, und gut, hier wäre jetzt im Prinzip egal, in welcher Reihenfolge. Da die zwei könnte man im Prinzip wahrscheinlich verdrehen. Allerdings sagt das Manual, wenn System Management Interrupt, der hat Priorität. Ja, Haltzustand, den muss ich nach den Interrupts abprüfen, weil nämlich die Interrupts gerade den Haltzustand sozusagen beenden. Wenn ich jetzt den Haltzustand da oben hätte, dann no, passiert nichts mehr. Also von daher, Reihenfolge muss so sein. Ja, also die fünf Sachen muss ich schon mal machen, bevor ich überhaupt dran denken kann, diesen Befehl auszuführen. Also schon mal fünf Sachen eigentlich für nichts, ne? Weil in, könnt ihr euch vorstellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Strom da ist? Ziemlich groß, weil sonst simuliere ich sowieso nicht, sonst macht das Ganze nicht viel Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass die letzte Instruktion eine Exception ausgelöst hat, naja, wie oft macht der jetzt eine Division durch 0? Hoffentlich nicht so oft. No. Sollte eigentlich auch selten vorkommen. Wie oft hämmert der Benutzer auf diese ACPI-Taste? Naja, einmal, wenn er fertig ist. Wie oft kommen Interrupts? Na gut, der Fall kommt jetzt ein bisschen häufiger vor. Naja, so bei Linux mindestens 1000 Mal pro Sekunde der Timer-Interrupt. Und vielleicht noch Netzwerkkarte, Grafikkarte, was weiß ich noch dazu. Das kommt ab und zu mal vor. Ja, hier CPU im Haltzustand. Wenn ihr dann wirklich das Ding benutzt, dann ist er auch nie im Haltzustand. Also die kommen eigentlich alle nicht vor, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich mal abfragen. Jo, und jetzt geht das schon los mit der eigentlichen Instruktion. Aber bevor ich die Instruktion ausführen kann, muss ich das mal holen. Holen heißt in unserem Fall, naja, wir haben eine lineare Adresse, besteht aus dem Codesegment, Deskriptor und dem Offset. Also müssen wir die eigentliche lineare Adresse mal berechnen. Könnte allerdings auch sein, dass der Offset zu groß ist in dem Segment, also Segmentation Fault, Exception. Mehr passiert dann schon ja nicht. Wenn ich eine lineare Adresse habe, dann kann ich aus der linearen über die MMU die physikalische Adresse ausrechnen. Auch da kann schon wieder was daneben gehen. Wenn nämlich die Page gerade als not present markiert ist, dann kriegen wir an der Stelle einen Page Fault. Dann können wir die Instruktion holen. Gut, jetzt Bus-Error, in diesem Fall bei Intel gibt es das nicht, aber andere CPUs kennen da unter Umständen auch noch Bus-Errors. Soll heißen, die Adresse war beispielsweise eine ungerade Adresse. Können dann nur von geraden Adressen Befehle holen. Jo, also das ist das Holen der Instruktion. Dann schauen wir mal rein, was ist denn das überhaupt? Dann sehen wir, das ist eine Addition. Schön, okay. Dann brauchen wir die ganzen Parameter. Soll heißen, wir holen noch die nächsten Teile. Ne? Weitere Teile. Ihr habt das ja neulich gehört, wie man dann dieses Modem-Byte und das SIP-Byte und das Displacement, dass man sich da immer hinterher noch holen muss. Da machen wir den ganzen Kram hier oben eventuell nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, um uns die ganzen Einzelteile da zusammenzuklauben. In dem Befehl gerade eben, da, wie war das jetzt, addiere RX zur Speicherzelle 4 ESP. Da hole ich den Additionsbefehl an sich, dann hole ich das Mod RM, damit ich weiß, zwei Parameter. Das 4ESP ist allerdings so ein Register indirekt mit Offset und Displacement, also brauche ich noch ein ZIP-Byte und zum ZIP-Byte gehört noch diese 4, den Offset. Also viermal letztendlich hier lineare Adresse berechnen, gucken, ob ich über das Segment hinausgeschossen bin, physikalische Adresse berechnen oder gegebenenfalls abbrechen, weil die Page nicht da ist und das eine Byte, das Wort, was weiß ich, dann holen. Jo. Dauert auch schon so nicht ganz unerheblich, könnt ihr euch vorstellen. Dann holen wir uns schon die Parameter. Jo, geholt haben wir uns gerade eben ja nur den Befehl. In dem Befehl steht aber drin, ich soll 4ESP, da soll ich was drauf addieren. Also muss ich erstmal den Wert von der Speicherzelle 4ESP holen. Also muss ich hier wieder die virtuelle Adresse berechnen. 4 plus ESP. Wenn ich die habe, dann muss ich die Zahl noch verknüpfen mit dem Segment. Da kann ich wieder einen Segmentation Fault produzieren. Ich bin übers Datensegment hinausgeschossen. Physikalische Adresse durch die MMU berechnen. Geht vielleicht schon wieder in die Hose. Dann hole ich den Wert. Oder wenn er nicht aligned ist, also bei Intel kann man noch sagen, die Befehle müssen alle aligned sein. Die Daten müssen alle aligned sein. Dann kriege ich hier ein. Alignment Error oder Bus Error, wenn ich dann dieses, also in unserem Beispiel diese 4 ESP, die Zahlen mir da holen. Jo, jetzt fangen wir schon an zu addieren. Schon eine halbe Stunde her, ne, was ich angefangen habe zu erklären. Jetzt fangen wir schon mal an zu addieren. Wobei man dann beim Addieren erstmal dran denkt, naja, hier, ne, eigentliche Addition. Wobei ihr schon gesehen habt, die Addition ist. Na, schreibe ich halt in 10 plus hin und die Sache ist gegessen. Aber ne, dann kommen noch die ganzen Flags. Carry Flag, Overflow Flag, Parity Flag, Zero Flag, Negative Sign. Was haben wir noch alles? Die Dinge, haben wir gesehen, sind viel, viel komplizierter als die eigentliche Addition. Okay. Jo, dann machen wir den ganzen Kram rückwärts. Jetzt haben wir das Ergebnis. Wir haben irgendwas gerechnet. Das Ergebnis schreiben, also den ganzen Kram da oben wieder, virtuelle Adresse berechnen, umrechnen in Segmentadresse, physikalische Adresse schreiben und jedes Mal vielleicht irgendwelche Fehler abfragen. Dann inkrementieren wir noch unseren Instruction Pointer und dann sind wir schon fertig. Da ist nochmal, wie man in C geschickterweise diese Flags ausrechnet. Also in diesem Fall von der Addition. Also hier sind die Flags, Carry Flag. Ja, wenn das Ergebnis kleiner ist als einer von den Operanden, dann ist wohl ein Überlauf passiert. Parity Flag, wie berechne ich das? Ja, also ich berechne Parity von den unteren 8 Bit. Das macht man geschickterweise so, dass man vom Ergebnis einfach nur die unteren 8 Bit nimmt und die in einer Tabelle nachguckt. Ich nicht jedes einzelne Bit da auf XORn, das dauert natürlich noch länger. Dieses Auxiliary Flag, dieser Übertrag nach dem vierten Bit, das ist im Prinzip ja, ein XORder von denen allerdings an der vierten Stelle. Zero Flag, ja, ich gucke mir das Ergebnis an und wenn das 0 ist, dann ist das Zero Flag 1, das shifte ich in diesem Falle noch 6 Stellen, weil es halt in dem Flex-Register an der vierten Stelle steht. Jo, Sign Flag, das ist gesetzt, ich muss, je nachdem wie viele Bits das sind, mein Ergebnis um so viele Stellen nach, eigentlich erstmal nach rechts schieben, dann habe ich sozusagen das Bit gesetzt. Dann muss ich es aber noch wieder in die andere Stelle, in die andere Richtung schieben, weil es an der, ja, was ist es, siebten Stelle im Flex-Register steht. Overflow, ja, wenn das um 1 verringerte, keinen Überlauf gegeben hätte. Ja, also, ja, komplizierte Formeln. Und dann kann ich ganz zum Schluss hier die Flex letztendlich auffordern und habe dann mein Flex-Register. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Ausführung dieser Addition dauert. Könnt ihr mal abschätzen, wie lange das in etwa dauert? Wie schätzt man sowas ganz am dümmsten ab? Dann wäre es jetzt keine Abschätzung mehr, dann wüsste ich es genau, ne? Gut, bis auf, dass jetzt Speicherbefehle ein bisschen länger dauern vielleicht als andere. Wenn man es jetzt mal so grob über den Daumen. Ja, und die Zeilen sind schon relativ aufwendig zum Teil. Ja, so 50 Befehle, 100 Befehle werdet ihr schon zusammenkriegen. Ja, also die Seite hier, die ist ja, nicht unerheblich. Ne? Das hier oben ist natürlich immer hier, ich muss die Basisadresse noch holen aus dem Segment. Die muss ich noch drauf addieren. Und das Offset muss ich noch überprüfen mit dem Limit von dem Segment. Ich muss in dem Segment noch gucken, ob es Read-Write oder nur Read-Only oder Execute-Only ist. Also hier so lineare Adresse berechnen, Segmentation-Fault gegebenenfalls auswerfen, das ist schon auch nicht unerheblich. Wobei man sagen muss, ja, 99,99999% ist das natürlich alles richtig. Ich brauche einfach nur die Basis drauf addieren. Und wie ist die Basis? Heutzutage braucht kein Mensch mehr Segmentierung. Die Basis ist 0, Limit ist unendlich. Also Linux hat einfach alles 4G-Segmente. Vom Anfang des Speichers bis zum Ende des Speichers ist ein Segment fertig. Und machen alles über Paging. Weiß ich nicht, was ihr gerade meint.
Die Schutzringe, also dass man halt, was ich, dass ich jetzt kein CLI im User-Modus
Das. Ja, das steckt allerdings nicht hier mit drin, sondern wenn ich ein Codesegment lade, soll heißen, ich schreibe irgendwas in meinen Code-Selektor, dann guckt er an dem Moment, ob das erlaubt ist und merkt sich, in diesem Code-Selektor steht hinten immer die letzten zwei Bits, ist die Ringnummer. Und die merkt er sich. Und wenn er jetzt ein In-B, Out-B oder irgend sowas macht, dann guckt er sich nur noch diese zwei Bit an. Das ist verhältnismäßig harmlos. Die Überprüfung, bin ich noch in meinem Segment, bin ich über das Segment hinausgeschossen, wo ist der Anfang von meinem Segment? Das muss ich im Prinzip jedes Mal machen. Jo, oder auch nicht, weil eigentlich die Segmente eigentlich gar nicht mehr da sind. Ne? Also die ganze Protection passiert eigentlich heutzutage über die MMU. Also so die ganzen DOS-Geschichten, die kennen keine MMU. Im Real-Mode darfst du eh alles, allerdings die Segmente überprüft er. Also wenn du da die Limits entsprechend runtersetzt, die Basisadresse, die muss praktisch immer ungleich 0 sein. Code-Segment, Datensegmente sind alles 64-Kilobyte-Segmente. Ja, wenn du jetzt ein bisschen größeres Programm hast, dann brauchst du schon viele, viele Segmente, damit du überhaupt auf den Speicher zugreifen kannst. Ja, kann man sich vorstellen, wenn du den ganzen Rechner ausnutzen willst, hast du immer nur 64K Segmente. Der Rechner hat als Ganzes 640K, dann brauchst du mindestens 10 Segmente. Mindestens. Meistens überlappen sie sich, dann brauchst du noch ein paar mehr. Also da für DOS, für BIOS-Geschichten, da brauche ich die Segmente auf jeden Fall. Und da müssen sie auch funktionieren. Also da hilft jetzt nichts, dass ich sage, Linux braucht die nicht. Aber bis ich erstmal in Linux angekommen bin, bis dahin brauche ich sie. Jo, also ich würde mal so sagen, 100 Befehle kriegen wir schon zusammen, bis wir einen Befehl ausgeführt haben.
Gut, ihr braucht zwar auch noch ein paar Taktzyklen von der CPU trotzdem, ein bisschen Speicher da ist und sowas, aber das ist auf jeden Fall nicht so viel.
In der echten CPU ist das meiste im Cache, so die Hoffnung. Bei uns ist das meiste, so die Hoffnung, auch im Cache. Dann ist es einfach nur noch, ja, in echt ist es eine Instruktion, bei uns sind es 100 Instruktionen, dann sind wir einfach einen Faktor 100 langsamer. Gut, jetzt habe ich hier die Addition rausgesucht, kann man ja sagen, ja, hast gerade das Komplizierteste ausgesucht. Es sind eigentlich alle Befehle so und ähnlich. Intel ist eine typische Speichermaschine. Ein Operand kann Register sein, der andere kann Register oder Speicher sein. Man sieht das eigentlich fast immer so aus. Und wenn jetzt mal ein Operand eben nicht Speicher ist, na gut, dann geht das da oben bei dem hohlen Parameter ein bisschen einfacher, aber viel tut sich das nicht. Also, dementsprechend, Box läuft, da habe ich vorhin gemeint, so Faktor 50 wird schon langsamer sein als das Original. Jo, nu, was denn? Die Idee ist jetzt einfach, vieles von dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Was haben wir gemacht? Gehen wir es mal einzeln durch. Testen, ob Strom da ist. Das muss man eigentlich nicht jedes Mal machen. Es würde mir eigentlich reichen, wenn ich jeden hundertsten Befehl mal gucke, ob Strom immer noch da ist.
Können wir auch sowas wieder über Interrupt oder sonst wie lösen oder irgend sowas so? Ich krieg Bescheid gesagt, wenn sich da was ändert.
Irgendwie sowas, also von der Idee her, es reicht jedenfalls immer mal wieder nachzugucken. Ich als Benutzer, der die Maschine benutzt, ich werde nicht merken, ob er jetzt 193 oder 198 Befehle gemacht hat, bis ich abgeschaltet habe. Das ist, ne, irgendwann ist er halt tot. Jo, testen, ob ein Interrupt da ist. Muss ich das wirklich vor jeder Instruktion machen? Eventuell auch nicht. Ne? Würde eigentlich auch reichen vor jeder hundertsten Instruktion. Das wird das Programm nicht merken. Wenn ich als Benutzer eine Taste drücke, dann generiere ich einen Interrupt. Ja, ob der jetzt ein Hauch von später kommt, das merkt kein Mensch. Testen, ob die CPU im Haltzustand ist. Das brauche ich eigentlich auch nie testen, außer ich habe gerade vorher mal eine Haltinstruktion ausgeführt. Was in 99,99999% der Fälle auch nie der Fall ist. Holen der Instruktion, ja, das muss ich zwar eigentlich jedes Mal machen, wenn ich die Instruktion ausführe. Könnte aber auch sagen, ja, ich hole sie mal, die Instruktion, und danach merke ich sie mir irgendwo anders. Ja, wenn ich sie das nächste Mal wieder ausführe, woher weiß ich, dass ich die Instruktion nochmal ausführe? Na, ich weiß, den Instruction Pointer, den habe ich doch gerade schon mal gesehen. Da habe ich mir doch gerade schon eine Addition hergeholt. Dann brauche ich mir die eigentlich nicht notwendigerweise nochmal herholen. Ja, also beispielsweise dieser ganze Kram hier, den kann ich einmal machen und dann merke ich mir, an Adresse 25 steht eine Addition. Und ab dann, wenn ich jetzt die Adresse 25 sehe, dann hole ich mir die Instruktion nicht mehr, sondern gucke ich einfach bei mir nach, habe mir gemerkt, ach, da steht eine Addition. Und wenn es beim ersten Mal keinen Pagefault gab, dann wird es beim zweiten Mal ja eigentlich auch keinen geben.
Wenn es irgendwas, also wenn es vor allem eine relative Adression ist und sich dann eben nicht das dadurch geändert haben, also der Ort, auf die Stelle, auf die ich zugreife.
Auf die ich zugreife, ist was anderes. Die Parameter liegen vielleicht woanders, ne? Also in unserem Beispiel ESP hat sich vielleicht geändert. Das kann sein. Aber der Befehl hat sich nicht geändert. Der heißt immer noch addiere EAX zu 4 ESP. Ne? Dass das ESP jetzt einen anderen Wert hat, ist eine andere Geschichte. Jo, und hier holen der Parameter, da hast du jetzt recht, da muss ich, das kann ich jetzt, auch wenn ich das n mal vorher schon gemacht habe, ich habe mir vorher schon mal die Adresse angeguckt, das kann sich jetzt inzwischen geändert haben. Also das muss ich wirklich nochmal machen. Dementsprechend muss ich auch nochmal addieren, dementsprechend auch nochmal die ganzen Flex. Ne? Inkrementieren vom Instruction Pointer, muss ich das jedes Mal machen? In dem Falle nicht, wenn ich weiß, an Adresse 25 steht die Addition mit 4 Byte Länge. Dann weiß ich eigentlich auch, dann brauche ich nicht mehr groß rechnen. Das kann ich mir vorher schon gemerkt haben, wie mein Instruction Pointer hinterher aussieht. Jo, und das ist jetzt so die Idee von diesem Just-in-Time-Kompilieren. Also, wenn ich, da geht natürlich immer die Zeit verloren, wenn ich irgendwelche Schleifen habe, die ich wieder und wieder ausführe, dann sage ich, dann hole ich mir nicht wieder und wieder mühsam meine Instruktionen, sondern die hole ich mir einmal und lege sie mir auf Halde in irgendeinen Cache, welcher Art auch immer. Und wenn wir sie uns geholt haben, nächste Idee, ich lege sie mir nicht nur auf Halde, sondern ich kompiliere die Instruktionen, die ich da hole, so dass ich den die Auswirkung, was diese CPU-Instruktion tun soll, in Maschinenbefehle übersetzt. Jo, und die lege ich mir auf Halde, dann weiß ich an Adresse 25, da steht eine Addition, da muss ich folgendes Codestück ausführen. Also ich habe immer so Pärchen, Adresse. Und was ich tun muss an der Stelle, wenn ich da angekommen bin. Die Idee ist dann auch noch, wenn das jetzt eine Schleife ist mit, ich sag mal, 5 Instruktionen, dann habe ich nur die Anfangsadresse von der Schleife und dahinter klebe ich meine 5 kompilierten Instruktionen. Ja, und wenn ich diese Adresse sehe, dann springe ich einfach mit meiner echten CPU an die Adresse und rausche meine 5 Instruktionen durch. Wenn ich am Ende von diesem Block angekommen bin, ja, dann habe ich einen neuen Instruction Point, dann kann man überlegen, was weiter passieren soll. Also da kommen eigentlich nie mehr so Switch- und If-Geschichten vor. Ne? Irgend so ein Switch, welche Instruktion ist es dann? Das brauche ich eigentlich nicht mehr machen. Ich weiß ja, da steht eine Addition, also mache ich das, was bei der Addition zu tun ist. Jo, und das nennt sich dann eben, ihr kennt es alle, Just-in-Time-Kompilieren. Genau in dem Moment, wo ich diesen Code ausführen soll, da kompiliere ich ihn einmal und lasse ihn dann laufen. Ja, schön wär's. Frage an euch: Was sind davon jetzt die Probleme? Ja.
Dann ist es auch wieder, dass jeder Eintrag auch wahrscheinlich eine Größe von mehreren Bytes beinhaltet. Also kommt da einiges an Speicher zusammen.
Anders ausgedrückt, wir brauchen, wenn wir einen Instruction Pointer gegeben kriegen, eine schnelle Methode, um den schon mal auf Halde gelegten Code überhaupt wiederzufinden. Und
Halte
Ja, also wir müssen uns irgendeine Art von Cache-Verwaltung ausdenken, die uns sagt, wo wir jetzt kompilierten Code hinlegen können und wenn wir ihn irgendwo abgelegt haben, wie wir ihn hinterher schnell wiederfinden können. Das wird eine große Baustelle. Kommen wir noch. Jo.
Der Code könnte sich ändern.
Ganz blöde Baustelle, ne? Ist ja schön, wenn ich mir gemerkt habe, bei Adresse 25 steht ein Addiere, jetzt kommt ein Kontextwechsel. Und dann ist an bei Adresse 25, weil ich die MMU umgeschaltet habe, keine Addition mehr. Oder es gibt so ganz schlaue Sachen wie selbstmodifizierenden Code. Ja, irgendjemand ändert sich selber sein Programm unter der Haube.
Oder
Wer
ein
macht denn?
Bösartiger, ein Virustestende dann.
Oder ein Hacker, ne? Typischer Fall. Und es gibt ganz böse Jungs, die, so wie wir, Code selbst generieren. Wir schmeißen ja Code bei uns auch irgendwo in den Speicher und wenn der Cache voll ist, dann überschreiben wir ihn mit neuem Code. Selbstmodifizierender Code. Woher weiß ich jetzt, dass da plötzlich sich der Code geändert hat?
Man müsste sich dann wieder für jede, man müsste sich wieder die Speicherstellen anschauen, an die zugegriffen wird. Und jedes Mal, wenn man eine Speicherstelle findet, auf die wir unseren Instruction Pointer legen könnten, dass wir dann diese Stelle wieder kaputt machen würden.
Ja, also jeder Schreibzugriff auf den Speicher. Vorhin haben wir uns mühsam da so hinklamüstert. Wir gucken einmal im MMU TLB nach und wissen die virtuelle Adresse, wo es hingeht. Das dürfen wir jetzt aber nicht mehr hinschreiben, weil das könnte ja eine Codeadresse sein. Und wir müssten in unserem Code-Cache irgendwas invalidieren. Dann läuft zwar der Code schneller, aber jeder Speicherzugriff ist dann plötzlich wieder. Jo, also man merkt schon, so ganz so flutschig, wie das sich erstmal anhört, wird es wahrscheinlich nicht. Jo. Fragen dazu.
Wirklich so viel. Wenn es wirklich so viel Zeitersparnis, sich diesen Code auszusuchen und nichts eben für die Befehle, die man jedes Mal einzeln rauszugucken.
Das werden wir jetzt die nächste Woche mal genauer unter die Lupe nehmen. Was kann man da eigentlich wirklich machen? Ihr habt genau mit euren zwei Antworten die zwei Punkte getroffen. Das sind genau die zwei. Die Cache-Verwaltung. Wie finde ich überhaupt meinen kompilierten Code schnell wieder? Hilft ja nichts. Der Code, der läuft blitzschnell, aber ich brauche erstmal eine halbe Stunde, ihn wiederzufinden. Und der zweite Punkt, ja, muss bei jedem Schreibzugriff auf den Speicher immer nochmal nachgucken, hat sich der Code schon wieder geändert. Oder wenn die MMU umprogrammiert wird, dann hat sich alles geändert. Und alles, was ich mühsam gerade alles schön kompiliert habe, ja, ich habe es gerade alles kompiliert, jetzt kommt schon wieder ein Kontextwechsel, schmeiße ich es wieder weg. Der nächste Prozess kommt dran, kompiliert sich sein Kram, wenn er gerade damit fertig ist, Interrupt, weg.
Könnte man auch sagen, ja, was ist, wenn ich jetzt einfach keine Schleifen habe, dann habe ich auch Pech, dann habe ich mehr Overhead.
Okay, das ist jetzt, du hast zwar recht, wenn ich keine Schleifen habe, dann, nur die Bedingung ist falsch, ne? Ich habe Schleifen, ganz massiv. Das sagt einem die Erfahrung in der Informatik, es läuft alles in Schleifen ab, beziehungsweise rekursiv irgendwie auf dem Stack mit Unterprogramm Aufruf und Rücksprung, was dann letztendlich auch wieder Art Schleifen sind. Sonst würden die Programme, die man so laufen lässt, nicht so lange laufen. Wenn es
Dass sich
linear.
der Programmierer für die einzelnen Instruktionen Gedanken hätte machen müssen. Also die einzelnen schreiben müssen, wenn sie individuell sozusagen
Wenn ein Programm keine Schleife hätte, dann wäre es ja spätestens nach 4 Milliarden Instruktionen fertig. Dann bin ich nämlich einmal durch den Speicher durch. 4 Milliarden Instruktionen bei einer 4 GHz CPU, eine Sekunde. Also jedes Programm, was länger als eine Sekunde läuft, hat eine Schleife. Also,
schön.
kannst mal davon ausgehen, dass da Massivschleifen drin sind. Jo, okay, dann hoffe ich, habe ich euch so ein bisschen angewärmt für nächste Woche, dass wir uns mal angucken, was man da so mit dem Just-in-Time-Compiler machen kann. Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Dankeschön.